Frieden kommt von innen, suche ihn nicht außen.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
Dieses Zitat stammt von einem sehr bekannten, sehr glatzköpfigen Mann, nämlich von Buddha selbst. Und wie das Zitat schon vermuten lässt, sprechen wir heute über inneren Frieden, Reflexion, Spiritualität. Da kommt gleich ein Disclaimer, bevor jetzt alle abspringt. Und wir haben quasi das dritte L von Lull zu Gast, Fanny Remus. Hallo.
Lanni Remus.
Wer Fanny noch nicht kennt, jüngst hast du den Tolino-Preis gewonnen. Magst du da kurz was zu erzählen?
Ja, das war der dritte Platz vom Tolino Media Newcomer-Preis für meine Erotik, Spicy-Erotik-Dings, mit der ich auch schon hier war, That Fucking Bad. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil gerade so Richtung Spicy Romance, die werden ja oftmals nicht ernst genommen. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass das Tolino-Team da zwischen den Zeilen gelesen hat, was ich damit machen wollte und das anerkennt.
Und wir schauen heute nicht zwischen die Zeilen, sondern zwischen das Schreiben, haha, ne Maxe? Denn wir gehen heute sozusagen nicht ins Buch, sondern wir gehen in den Autor, in die Autorin, in den Menschen. Und dafür haben wir uns Fanny geholt, weil Fanny, du bist ja ziemlich in dem Thema auch drin, Selbstreflexion, was macht Schreiben mit einem? Und da dachten wir uns, okay, das wird ein geiler Roundtable heute wieder. Ja, Maxi, mach du weiter.
Ja, Schreiben geht natürlich nicht spurlos an uns vorbei. Und das, was wir schreiben, hat ja auch immer einen Teil von uns, das sagt man immer so. Und wir haben im Teaser darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen über die Psychologie des Schreibens reden. Und das fällt alles so in dieses Thema. Tatsächlich haben wir als Arbeitstitel für diese Folge stehen Spiritualität und Schreiben. Und ich werde jetzt gleich einen Disclaimer rauskehren, bevor ihr jetzt auf Stopp drückt. Und Spiritualität meint in diesem Fall nicht, dass wir über irgendwelche Heilsteine reden oder in die Esoterik abrutschen. Das ist ein völlig anderes Thema. Spiritualität heißt im Grunde nur, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Und das ist genau das, über was wir sprechen. Selbstreflexion, was macht das mit unseren Geschichten? Wie geht das vielleicht auch mit dem Schreibhandwerk Hand in Hand? Darüber werden wir sprechen. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an, die ich jetzt mal so in die Runde werfe. Was haben denn eigentlich Schreiben und diese Selbstreflexion gemeinsam? Also wo ist da dieser gemeinsame Nenner, obwohl das zwei völlig unterschiedliche Dinge im Grunde sind?
Ich habe noch keine Antwort, deswegen würde ich das Wort an Fanny übergeben.
Wahrscheinlich finde ich die Antwort auch, während ich spreche. Weil im ersten Moment würde ich einfach sagen, Schreiben ist ein Tool zur Selbstreflexion. Zumindest in meinem Fall. Das kann man natürlich sicherlich nicht auf alle erweitern, die irgendwie schreiben. Aber wenn ich schreibe, tue ich das sehr intuitiv. Und ich bin ja in diesem Jahr auch in Therapie gewesen, wegen Depressionen, wegen Ängsten. Und ich habe währenddessen festgestellt, dass ich ganz viel im Schreiben verarbeite und mir auch Identifikationsfiguren schaffe, im Positiven wie im Negativen. Also teilweise sind meine Figuren, wie ich bin, was ich aber nicht an mir mag. Teilweise sind meine Figuren, wie ich bin, was ich an mir mag. Und teilweise sind meine Figuren auch so, wie ich gerne wäre oder haben Rollen, die ich gerne hätte im Leben. Und ich glaube, wer meine Bücher liest und sich ein bisschen auskennt, der kann ein Psychogramm über mich erstellen.
Das ist
Profiler. Achso, mach du, sorry.
Nee, mach du.
Ich wollte einen blöden Spruch droppen mit Profiler lieben deine Bücher.
Ja. Würdest du sagen, Fanny, dass das, also ganz sicher ist das was, was dich und deine Bücher einzigartig macht? Also wer dich verfolgt, der weiß auch, dass du unterschiedliche Genre bedienst, aber ich finde, die haben immer diese Fanny-DNS. Ne? Das bist immer du und das hat so einen roten Faden, der sich durchzieht, also durch diese Bücher hindurch, weil es immer deine Handschrift trägt. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das bei jedem so ist. Also jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal den Hans-Herbert Meyer, der schreibt seinen 20. Nordsee-Krimi. Der wird es wahrscheinlich nicht so von sich innen heraus schreiben. Oder glaubst du, dass auch solche AutorInnen, die das ganz anders angehen, auch irgendwas über sich lernen? Oder ist es für die mehr so ein, oder gibt es da zwei Arten von AutorInnen, die einen, die das halt irgendwie ja so machen, so ohne sich in die Geschichten einzubauen? Oder glaubst du, da steckt schon auch was von denen in diesen Geschichten drin?
Also ich glaube, man kann nicht schreiben, ohne was von sich reinzusetzen, selbst wenn man formelhaft schreibt, weil man jetzt eben nach einem Krimi-Schema F oder so ein Produkt erschafft. Weil es kommt immer die Weltsicht durch, so wie wir denken, schreiben wir ja auch und diese Worte formen ja, wer wir sind und wie wir die Welt sehen. Und sowas kommt immer durch und man wird wahrscheinlich auf einer anderen Ebene, aber auch was über den Autor lernen, auch über die kulturelle Prägung und sowas alles. Also das kann man ja nicht abschalten. Also da sind Prägungen drin, die man wahrscheinlich auch selber gar nicht merkt, weil wenn man halt in Deutschland aufgewachsen ist, dann wird man ganz anders schreiben, als wenn man in Japan aufgewachsen ist. Und da wird man Dinge lernen. Aber ich glaube schon, dass es unterschiedliche Tiefen gibt, in die man sich selber in so Texte reinbringen kann. Das ist dann halt jedem überlassen, wie er das will, wie er das mag und wie er das auch kann vielleicht.
Das wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit für Martin reinzuspringen, weil du hast ja auch zum Beispiel viele Bücher von Stephen King gelesen, von John Katzenbach oder von diversen AutorInnen. Hast du da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas von denen herausgelesen, wo du auf ihre Person schließen könntest oder sowas?
Ja, ich finde, du hast genau die richtigen genannt, weil ich lese die ja, weil da, würde ich jetzt behaupten, so viel von denen drinnen steckt. Also ich meine, man kann mir zwei Seiten Stephen King hinlegen, ohne es mir zu sagen, dass er es ist, oder Katzenbach, und ich sage dir, ah ja, das ist von dem und dem. Und man merkt richtig, die schreiben, weil sie halt Bock haben, ne? Die haben Bock, diese Geschichten zu veröffentlichen, und deswegen liest man so den Spaß daraus, auch weil die Themen manchmal heftig sind. Und vielleicht ist das dieses Spirituelle bei denen, dass man halt merkt, ah ja, Berufung gefunden, das taugt mir und deswegen strenge ich mich dafür an. Und wenn ich diese Frage zu mich beantworten müsste, die du eingangs gestellt hast, bei mir ist das, also ich kann das weniger deep wie die Fanny beantworten, bei mir ist das eher so, Schreiben ist für mich Unterhaltung, die ich für mich selbst erzeuge. Man liest jetzt nicht viel von mir in der Öffentlichkeit, aber ich schreibe viel zu Hause einfach auf Papier oder in unsere Schreibgruppe irgendwelche Späße, wo ich mich kurz für clever halte. Und das ist das, was ich für mich raus. Also ich glaube, wenn dann irgendwann mal was Größeres von mir da ist, dann wird man sehen, ah ja, das ist ein Moch, weil ich hocke immer da und ich überlege quasi, wie bringe ich was Cooles auf Papier und unterhalte mich selbst. Und wenn ich den Twist nicht finde oder halt irgendwie den cleveren Akt, irgendeinen coolen Spruch oder so, dann schreibe ich es nicht auf, weil das nicht das ist, was ich quasi in meinem Buch haben will. Und so entsteht meine Schreibe. Das ist dann das, was ich quasi für mich rausziehe, die Selbstreflexion. Weil ich mir denke, was auf Papier ist, das muss ich sein und nicht, es muss im ersten Moment mir gefallen und dann jemand anderem. Ja.
Ja. Die Fanny nickt. Was mich jetzt tatsächlich interessiert, und das hast du eben auch gesagt, Martin, so von wegen, das ist irgendwie anstrengend. Ist dieses Schreiben von euch, für euch, damit es euren Ansprüchen genügt? Oder auch wenn es vielleicht aus diesem Stream of Consciousness einfach rauskommt, ist es anstrengend für euch?
Ich überlege gerade, ich kann gerne zuerst machen, wenn ich im Flow bin und schreibe, dann ist es erstmal nicht anstrengend. Weil dann ploppt es einfach so aus mir heraus. Es gibt aber zwei andere Stellen sozusagen, die das dadurch anstrengend sind. Erstens nämlich der Anfang, weil ich immer denke, also weil ich nichts habe, was ich greifen kann, weswegen ich sage, ja, hier guck mal, logischerweise, du kannst das und das und das, deswegen kannst du schreiben. Deswegen habe ich immer erstmal Imposter-Syndrom am Anfang, wenn ich mich hinsetze zum Schreiben, weil ich denke, wie soll ich das denn irgendwie schaffen oder so, weil ich halt keine bewussten Werkzeuge habe, sondern ich setze mich hin und schreibe und am Ende kommt, ist das geil, was rauskommt, also für einen ersten Draft. Und dann weiß ich wieder, ah ja, du kannst schreiben. Aber vorher weiß ich das immer nicht, weil ich halt nichts Bewusstes habe, worauf ich zurückgreifen kann. Das läuft alles sehr intuitiv, sehr unterbewusst. Und der zweite, was es dann schwer macht, ist dann die Überarbeitung. Denn das, was da aus meinem Kopf rauskommt, muss ja irgendwie auch für andere verständlich sein. Und deswegen ist für mich ein Lektorat unabdingbar, weil ich weiß, dass vieles, für mich selbstverständlich ist. Und dann schaffe ich es immer nicht, es zu übersetzen. Und dann ist diese Überarbeitung halt anstrengend, weil ich dann diesen Spagat finden muss zwischen dem, was mir intern sehr, sehr wichtig ist und dem, was aber es braucht, damit es eine Geschichte wird, die auch andere genießen können.
Da schließe ich mich gleich mal an. Und zwar ist es bei mir so, wenn man weiß, welchen Background ich habe, also Lektoratsausbildung, keine Ahnung, Journalismus studiert, den ganzen Tag nur mit Texten zu tun, auch mit Marketingtexten und Storytelling und was weiß ich. Und dann noch die Schreibgruppe, wo ja gefühlt jeder was drauf hat. Und da habe ich, da ist irgendwas umgefallen, da habe ich das Imposter-Syndrom in der Schreibgruppe, wo ich mir denke, boah, die sind alle so krass. Ich musste irgendwie mithalten und dann hocke ich mich hin und schreibe was und denke mir immer, okay, das muss jetzt ein Level haben. Mhm. Ne, das muss ein Level haben, dass es erstmal die beeindruckt und es muss mich beeindrucken. Und deswegen ist da so ein bisschen Druck immer mit dabei. Weil ich mir immer denke, okay, jetzt finde ich die Szene geil, die hat mich beeindruckt, also wird sie wahrscheinlich und hoffentlich auch die anderen beeindrucken. Ja, genau, und außerdem halt durch dieses Lektorat, es ist so, ich kann jetzt nichts schreiben, was ich bei anderen ankreiden würde.
Wobei man ja nicht gefeit ist vor seinen eigenen Fehlern. Aber du hast mir früher vor Jahren, das ist jetzt nicht Jahre her, aber ich sag mal so 2-3 Jahre her, hast du mir ab und an mal so Schnipsel per WhatsApp geschickt und hast mich gefragt, so, was hältst du denn davon? Und immer, wenn ich die gelesen habe, die hatten diese Martin-Essenz, die du vorhin noch angesprochen hast, und die waren gut. Ich habe die gelesen und denke mir so, ja, da habe ich jetzt nichts anzukreiden. Also ich glaube nicht, dass du schlechter in Anführungszeichen dastehst in unserer Schreibgruppe. Also für die Leute, die zuhören, das ist, steht zum Großteil aus Leuten von TBR, also To Be Reads, unserem Schreibkollektiv. Und dass du da nicht schlechter dastehst als andere. Ich glaube einfach, dass wir alle auf unterschiedlichen auf derselben Ebene stehen, aber an unterschiedlichen Stellen, weil jeder andere Schwerpunkte hat. Du sagst, du willst eher so ein bisschen witzig und unterhaltsam sein. Ich sage immer, ich bin Geschichtenerzähler, die Fanny möchte in anderen Leuten was bewegen. Und das sind halt einfach unterschiedliche Herangehensweisen, aber qualitativ glaube ich schon, dass du dich da nicht verstecken musst vor uns.
Danke.
Ich würde gerne auf dieses, was die Fanny eben gesagt hat, so von wegen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, und aber dann läuft es, da würde ich auch gerne drauf eingehen. Und zwar geht es mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich habe immer so ein bisschen, oder ich habe vor 2-3 Jahren immer so gesagt, ja, ich bin ein Plotter und ich bereite mir das alles vor, und es stimmt gewissermaßen auch. Aber es gibt einfach so Szenen, die laufen einfach, die laufen raus. Das wahrscheinlich hat die Fanny das viel, viel öfter, als ich das habe, weil ich halt doch sehr viel mehr verkopft bin. Aber ich erinnere mich an eine Szene aus meinem dritten Band der Polis-Chroniken, aus Nikropolis. Da geht es um eine Rückblende, wo Quinn Rin aufgabelt. Und ich weiß, dass ich diese Szene komplett gar nicht geplant habe. Und die kam komplett einfach aus mir raus. Und wenn ich die heute lese, denke ich mir, wow, die ist richtig gut. Da wusste ich, dass ich in diesem Writer's High war, in diesem Schreibtunnel. Und es fühlt sich total gut an, weil in dem Moment ist es vollkommen wurscht, was drumherum passiert. Das läuft einfach aus dir raus und du denkst gar nicht nach. Wir kommen gleich noch aufs Schreibhandwerk zu sprechen. Kleiner Teaser. Und zurzeit habe ich auch tatsächlich so eine Phase. Ich schreibe an meinem Horrorroman und bin jetzt auch an der Stelle, wo ich einen zweiten von 3 Albträumen schreibe, wo alles natürlich auch ein bisschen abgespaced und abgefahren ist. Und ich könnte mich jetzt nach der Podcast-Aufnahme hinsetzen und könnte da sofort wieder weiterschreiben, weil ich irgendwie so einen, ich kann diesen Faden einfach wieder aufnehmen. Das ist einfach jetzt eine Stelle, die läuft bei mir. Und das ist, glaube ich, das, was viele AutorInnen oder zumindest AutorInnen wie wir versuchen, auch dem hinterherzujagen, eben dieses Writer's High. Und wenn man das irgendwie beschwören kann, das ist richtig geil, weil dann ist man auch zufrieden mit seinem eigenen Zeug und dann kommt der Imposter auch gar nicht durch.
Das stimmt.
Ich habe dann den Gedanken von Stephen King, ich glaube, den schreibt er auch in seiner Biografie, das Schreiben und das Leben, wo er dann auch Schreibtipps gibt. Und mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Er sagt, es gibt Szenen im Buch, die schreibt man bei geschlossener Tür, und es gibt Szenen, die schreibt man bei offener Tür. Löst das was in euch aus?
Muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ich hätte jetzt eher so gesagt, es gibt Szenen, die schreibt man halt, weil keine Ahnung, weil man sie schreiben muss, weil man sie fürs Buch braucht, weil du es irgendwie brauchst für die Struktur, für Storytelling oder irgendwie sowas. Und es gibt Szenen, die findet, auf die arbeitet man vielleicht auch hin. Zumindest geht es mir so. Wenn ich eine Szene habe, die ich im Kopf habe, die ich cool finde, und ich schreibe grundsätzlich immer chronologisch, dann arbeite ich quasi drauf hin und dann kommt die Szene und dann darf ich diese geile Szene schreiben, auf die ich Bock habe. Und das sind vielleicht die, die man bei geschlossener Tür schreibt, weil für die will man sich Ruhe nehmen, in die will man alles reinlegen. Und das andere ist manchmal nur so, ja, okay, ich brauche jetzt diese Szene, weil es muss halt XY passieren und ich muss die jetzt schreiben, aber die ist jetzt nicht, das ist jetzt nichts, wo ich total drauf abgehe. Vielleicht sowas?
Ich habe gerade drüber nachgedacht, bei mir würde das wahrscheinlich eher lauten, während ich schreibe, ist es mir egal, ob die Tür offen oder zu ist, weil ich es gar nicht mitkriege, weil ich bin so drin dann in dem Moment. Also wenn ich diesen Status nicht erreiche, wenn ich merke, oh, irgendwas von außen nervt mich oder so, dann merke ich, ich bin nicht in der Mut zum Schreiben. Ich bin ein absoluter Gefühlsschreiber. Ich kann es auch nicht, ich weiß, dass es Leute gibt, die es können, aber ich kann es nicht, dass ich mich hinsetze und sage, so, jetzt schreibe ich 10 Seiten, egal was bei rauskommt. Das kann ich nicht. Wenn ich nicht in der Stimmung bin, bin ich nicht in der Stimmung, dann schreibe ich nicht. Deswegen kann ich auch nicht mit Deadlines schreiben. Deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht Vollzeitautorin sein muss. Ich muss in der Stimmung sein, zu schreiben. Und wenn ich dann aber in der Stimmung bin, dann weiß ich nicht, kann neben mir eine Marschkapelle langlaufen, ist mir scheißegal, höre ich nicht, kriege ich nicht mit. Und dann bin ich in der Zone und dann schreibe ich. Und dann ist mir wirklich, das sind alle Türen egal.
Geht mir genauso.
War noch jetzt schöne Antworten, damit kann ich leben. Ich glaube übrigens, Michael Jackson hat auch immer gesagt, er kann Musik nicht einfach so machen, sondern es muss zu ihm kommen.
Ja. Das ist definitiv. Ja. Die Ideen und die Sachen, die finden mich, meine Texte finden mich. Ich bin nur das Medium.
Das klingt immer so abstrakt, wenn Leute sagen, die Musik muss mich finden oder die Ideen müssen mich finden. Und das klingt, wenn man selbst nicht schreibt, so abstrakt, weil das so, ja, aber du hast doch eine Geschichte, du musst die doch nur niederschreiben, so, ne? Könnte man jetzt sagen. Aber das stimmt, Fei, weil du brauchst irgendwie diesen, ich weiß nicht, wie ich das sagen würde, diesen Spark, der in dir ignited, also dieser Funke, der einfach entspringt und dann geht's los. Und das ist so, das lässt sich auch für jemanden, der nicht schreibt oder der vielleicht nichts Künstlerisches macht, lässt sich das auch schwer nachvollziehen. Ich glaube, da muss man selbst kreativ was erschaffen wollen, müssen, können, sollen, dann kann man das nachvollziehen.
Und da kommen wir jetzt vielleicht in den Bereich der Spiritualität. Denn es gibt so eine Anekdote, die so ein bisschen in der Bubble oder in der Branche rumgeistert. Ich weiß leider nicht mehr, welche Autorin das war. Aber es geht so um, dass es eine Autorin, die auch relativ bekannt ist mit Bestseller und so, die hat mal erzählt, die hatte eine Idee, die kam zu ihr, die war auch recht ausgereift, schon mit Plot und alles in die Richtung und wusste. Sie hatte aber keine Zeit, die zu schreiben, weil sie noch 3 andere Projekte hatte. Und dann hat sie die in die Schublade gelegt. Und ein Jahr später oder so kommt ein Buch raus von einer anderen Autorin, die so ziemlich das ist, was sie da schreiben wollte. Und sie meinte, seitdem ist sie überzeugt davon, dass die Ideen sich ihren Weg suchen, egal wohin. Also sie konnte, es gab keine Chance, dass es irgendwie abgekupfert war oder so. Sie hat niemandem davon erzählt. Das war halt eine Outline. Und diese Idee kam halt in anderer Weise. Die wollte jetzt erzählt werden und deswegen ist sie dann noch zu einer anderen Autorin gekommen. Und das ist dann wieder dieses Ding, wo dann sich Kunst, Spiritualität, Psychologie, alles so ein bisschen verbindet, weil es jetzt vielleicht einfach gerade Zeit war, dass diese Idee in der Welt rumgeistern muss.
Das ist voll verrückt. Jetzt habe ich Stress, jetzt will ich schreiben. Aber ich weiß, dass ich nach dieser Podcast-Aufnahme sauber machen muss, also kann ich nicht schreiben vor heute Abend.
Die Story macht mir gerade voll den Zeitdruck so, oh je, das heißt immer, wenn ich was habe, muss ich sofort rausbringen und aufschreiben, weil sonst nimmt es einer. Man könnte jetzt natürlich auch böse sein und sagen, okay, dann war die Idee halt vielleicht gar nicht so clever, so originell.
Das ist auch eine gute Angelegenheit.
Nee, aber das will ich jetzt nicht unterwerfen, weil ich finde die Geschichte an sich sehr schön. Das sagt dir nur, dass wenn man was hat, und das, wenn es einem vielleicht in dem Moment sogar vielleicht einfach wichtig ist, weil man die Geschichte gut findet und traurig ist oder so, weil man die halt wegtun muss, weil irgendwie anders was Prio hat, dass man sowas vielleicht dann noch priorisiert, damit man es dann später halt nicht bereut.
Ja. Das ist halt mein Ding, was ich jetzt auch weiß, was ich auch mir selber erst erlauben musste, diesem Urge nachzugehen, wenn er da ist. Also ich hatte letztes Jahr ein Sci-Fi-Projekt und ein Entwicklungsroman in der Mache und ich konnte mich zwischen den beiden nicht so richtig entscheiden, was eigentlich ungewöhnlich ist für mich, weil ich normalerweise eben genau diesen Urge für eine Idee habe. Und dann lief das alles nicht so und dann kam halt die Depression dazwischen und dann lief sowieso gar nichts mehr. Und während meiner Therapie ist dann eine ganz alte Idee aufgeploppt, die sich aber komplett gewandelt hat, also wo nur noch der Kern so blieb und das Setting. Und da habe ich dann festgestellt, hier kommt jetzt gerade was hoch. Und habe dann begleitend zu meiner Therapie quasi meine emotionale Arbeit und meine Erfahrungen damit in dieser Geschichte verarbeitet. Und diese Geschichte ist jetzt auch schon im Lektorat und wird nächstes Jahr rauskommen. Und der Entwicklungsroman zum Beispiel, den ich vorher hatte, der meldet sich jetzt gerade wieder. Also ich kann Pläne machen, aber ich weiß für mich, das funktioniert so nicht. Weswegen ich auch nicht Vollzeitautorin sein kann, weil das wäre rein wirtschaftlich, wäre das fatal, wenn man sowas, wenn man so arbeiten würde, wie ich es gerade tue. Aber ich weiß, ich muss mir das erlauben, auf Abwege, auf Umwege zu gehen und nicht den Weg zu gehen, wo ich vielleicht vor 2 Monaten dachte, da geht's lang, sondern ich muss, kann nur an der Idee arbeiten, die mich gerade am meisten interessiert.
Ich sage immer, man sollte, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat, die Situation bewerten, in der man sich aktuell befindet. Also nicht irgendwie auf irgendwas hinarbeiten und dann Scheuklappen links und rechts, sondern Situationen verändern sich. Und das ist ja im Prinzip das, was Fanny gerade gesagt hat. Jetzt manchmal gar nicht so an so festgemachten Sachen, dass irgendwas passiert ist, so dass man neu evaluieren muss, sondern manchmal ist es einfach so, Sache X fühlt sich besser an und dann ist Bauchgefühl die richtige Entscheidung. Man kann dann nicht forcieren an Projekt Entwicklungsroman weiterzuschreiben, obwohl Projekt High Fantasy jetzt vielleicht gerade sich meldet und man muss das machen. Das gilt nicht nur für Bücher, sondern auch für alles im Leben. Wenn man irgendwas nicht fühlt, dann legt es erstmal beiseite. Man muss es ja nicht komplett in den Papierkorb werfen, aber halt anderen Sachen vorzugeben, die jetzt gefühlt wichtiger sind. Und das sage ich als wahnsinnig pragmatischer Mensch. Bauchgefühl kann und ist manchmal die bessere Entscheidung, wenn man es dann auch auf Basis der aktuellen Informationslage verantworten kann. Also du könntest jetzt nicht dein Kind nicht vom Sport abholen, weil du es nicht fühlst oder so. Sowas geht natürlich nicht. Aber halt so Sachen, wo man halt die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen, die keine größeren Konsequenzen haben.
Da passt dir dann eins aus dem Skript, was wir hier stehen haben, vielleicht dazu. Und zwar dieses, vielleicht muss man sich ja mit sich selbst beschäftigen irgendwie, um gute Bücher schreiben zu können. Was sagt ihr dazu?
Das war Gedankenübertragung, die Folge wollte ich auch stellen.
Ich finde immer, also das ist auch was mich sehr begleitet dieses Jahr. Also schon alleine die Frage, was ist denn ein gutes Buch? Und die lässt sich nämlich, glaube ich, gar nicht so leicht beantworten, wie man das immer denkt. Klar, es gibt irgendwie handwerkliche Kriterien und sowas alles, aber du kannst es noch so sauber und so perfekt machen. Es wird immer Leute geben, denen es nicht gefällt. Deswegen, glaube ich, ist es immer ein gutes Buch, ist das, was Ziele erfüllt, die man sich gesteckt hat. Also als Autor ist es auch ein anderes Kriterium als Leser zum Beispiel oder so. Manche Leser wollen sich einfach nur unterhalten fühlen, die wollen ein bisschen Ablenkung gerade oder halt ein cozy Feeling oder ein Nervenkitzel-Feeling oder irgendwas haben und die finden das dann gut. Andere sagen, nee, ich will jetzt aber gerade was zum Nachdenken haben oder irgendwie so, die finden das dann gut. Die werden dann vielleicht sogar, also Leute, die jetzt gerade ein cozy Gefühl einfach haben wollen, die werden dann vielleicht sogar überfordert mit einem Buch, wo sehr viel vom Autor drinsteckt oder so. Und deswegen finde ich das schwer zu sagen. Aber ich glaube, wenn man Bücher haben will, die, also egal von welcher Seite aus, die einen Impact haben, die nachhallen und sowas, dann ist es leichter, das mit Büchern zu schaffen, wo viel von einem drinsteckt, weil Menschen sich am besten mit Menschen verbinden. Und je mehr Mensch in dem Buch drin ist, desto leichter kann man sich dann, glaube ich, auf einer tieferen Ebene damit verbinden. Heißt aber nicht, dass es jeder zu jeder Zeit auch immer will.
Ich würde gerne kurz das Cozy aufgreifen, was du gemeint hast, dass es Leute gibt, die in dem Moment einfach ein Cozy-Buch brauchen und weniger den Autor. Es geht ein bisschen vom Thema weg, aber ich muss das jetzt raushauen. Ich hätte nie gedacht, dass es das tatsächlich gibt, diese so, ich brauche jetzt dieses und jenes Buch, weil auf was anderes habe ich keinen Bock. Und ich bin übelst auf Slice of Life hängen geblieben. Und das hat mir der Maxi zugespielt, beziehungsweise Grüße gehen raus an Hayabusa oder Carlsen. Smoking Behind the Supermarket. Und da geht's um einen Typen, der nach der Arbeit gerne in den Supermarkt geht, weil er die Kassiererin so mag. Und der mag halt diese kurzen Momente, wo er einkauft und sie halt kurz nett ist. Und dann geht er nach Hause und hat sozusagen seine Energie wieder aufgetankt. Und da passiert nicht viel, aber das ist so liebevoll und so... Das fährt einen so runter. Ich habe diese 3 Bücher reingefressen. Ich fand das so geil, obwohl ich eigentlich so der Psychothriller-Typ bin. Aber irgendwie habe ich das gebraucht. Und das geht auch nicht. Also es geht schon ein bisschen tief in die Figuren und jeder hat so sein Päckchen. Aber im Prinzip ist es, also die Spannung, die ist relativ flach, aber das macht ein, das ist wie wenn man, keine Ahnung, das ist ein Feierabendbier, anders kann ich es nicht sagen. Ne? Und manchmal braucht man das und dann ist es auch schön, wenn irgendwie das nicht so völlig durchdacht ist und alle Probleme der Welt in diesem Buch irgendwie gelöst werden, sondern das fährt einen runter und dann machen solche Sachen ultra Spaß. Ja, macht damit, was ihr wollt.
Ja, ich kann mich noch erinnern, du hast das, keine Ahnung, es muss so 2 Wochen jetzt bei der Aufnahme her sein, so Anfang November irgendwie sowas. Und ich weiß noch, wie du dann immer geschrieben hast, mich angeschrieben hast, oh, das ist so, das habe ich jetzt gebraucht und so. Wo ich gedacht, was ist mit dem los? Was sind das für Mangas? Also wir werden dazu noch eine Rezension machen. Ich lese es auch gerade und ich kann das nachvollziehen. Und das ist genau, diese Seelenstreichler braucht man einfach manchmal. Und bei Martin ist es dann halt vielleicht so ein Manga, wo einfach zwei völlig normale Menschen hinter einem Supermarkt zusammen eine rauchen, andere möchten, keine Ahnung, Romance lesen, manche möchten Spice lesen, manche finden es vielleicht auch entspannt, ein Krimi, ein Lokalkrimi oder sowas zu lesen. Das muss halt jeder für sich finden. Und man ist nicht immer offen für diese ganzen weltlichen Probleme. Fanny, du hast eben gesagt, dass Menschen am besten mit Menschen relaten können. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, könnte ich denn jetzt ganz trocken auch irgendwelche Figuren am Reißbrett erfinden, die genau in diese menschlichen Probleme reingehen, die genau das als Arc haben, ohne dass ich selbst gefühlt habe? Oder muss es aus einem rauskommen, damit andere Leute das auch fühlen können? Oder kann man das auch ganz pragmatisch angehen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass wenn man sich gut damit auskennt, wie Menschen ticken, dass man sowas auch fabrizieren kann, sozusagen. Also das ist Psychologie am Ende. Und das sehen wir in der Werbung, das sehen wir im Populismus. Man kann sowas erzielen. Aber ich glaube auch, dass es dann am Ende nicht satt macht, sondern dass du halt diesen Impuls aus den Menschen rauskriegst in dem Moment, aber dass es nichts ist, was langfristig glücklich macht, jetzt in Anführungsstrichen. Also ist natürlich ein großes Wort, aber halt so. Und da fand ich den ich habe neulich einen Podcast gehört mit Jonathan Mese, ein relativ bekannter Künstler. Ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht. Und der meinte aber, alles, was mit Liebe gemacht wird, ist Kunst. Und da würde ich sagen, da ist es, das ist der Kern der Sache, weil du kannst eine Unterhaltung, eine Geschichte nach dem Reißbrett machen, ohne es zu fühlen. Das ist dann aber ein Produkt, was auch einen guten Dienst leisten kann, was auch den Leuten das geben kann, was sie brauchen. Aber es ist dann für mich in meiner Definition keine Kunst, weil dafür muss das Gefühl da sein. Und das muss dann eben auch, also das nur dann kann es wirklich da rauskommen.
Das ist eine interessante Aussage, die auch mit der ursprünglichen Frage, die der Martin gestellt hat, ich wiederhole sie gerade nochmal, weil es ein paar Minuten her ist, muss man mit sich selbst beschäftigen, um gute Bücher schreiben zu können. Und jetzt hast du das gesagt, Fanny, es muss Liebe da sein. Jetzt habe ich aber kurz drüber nachgedacht, während du gesprochen hast. Ich habe jetzt nicht dieselbe Liebe für jede meiner Figuren. Und für mir kam jetzt so diese Idee, dass ich mehr so die Jacken meiner Figuren oder die Schuhe meiner Figuren anziehe in dem Moment, in dem ich sie schreibe. Und dann bin ich irgendwie sie. Und dann ist da schon irgendwie Liebe da, weil ich dann auch, keine Ahnung, den Antagonisten nachvollziehen kann, warum der was macht. Weil ich jetzt halt auch niemand bin, der irgendwie den Schnurrbart zwirbelnden Bösewicht schreibt. Ich glaube, dann geht es schon wieder einher, weil man, zumindest mir geht es so, ich glaube, dass man als Autorin auch ein gewisses Maß an Empathie braucht, um sich in seine Figuren reinversetzen zu können, ganz egal wie abstrakt oder wie anders sie sind im Vergleich zu einem selbst. Und dann könnte da vielleicht wieder Liebe drin sein, weil allein die Tatsache, dass man sich in diese Schuhe dieser Figuren stellt, ja schon voraussetzt, dass man sie irgendwie liebt, weil sonst würde man das ja gar nicht machen wollen.
Ja, genau. Also schreiben ist schwer. Und sich das beizubringen und sowas alles. Und auch selbst nur die Zeit zu nehmen im Alltag. Und das würdest du ja nicht tun, wenn du nicht irgendwie eine Form von Liebe hast. Also das ist immer, glaube ich, schwierig, weil es gibt, glaube ich, auch Leute, die sich jetzt hinsetzen und Buch schreiben, weil die denken, ich will jetzt Autor sein, ich will Anerkennung haben, ich will das, also die das aus einem Druck heraus machen, weil sie sich davon etwas versprechen. Das ist auch alles völlig okay. Ich will das auch gar nicht bewerten. Es ist nur dann nicht mehr meine Definition von Kunst sozusagen, sondern das ist dann halt ein Produkt, was bestimmte Sachen auslöst. Aber wenn man dann eben eher aus einem Sog heraus agiert. Das ist halt auch sehr abstrakt und es ist auch sehr individuell, was ist sozusagen. Aber wenn man aus einem Sog heraus macht und es einfach um der Sache willen macht, also genauso könnte man dann auch sagen, wenn ich mich jetzt um meinen pflegebedürftigen Angehörigen kümmere, weil ich das Bedürfnis habe, weil ich das aus Liebe zu diesem Menschen mache, dann ist das Kunst. Wenn ich es aber mache, weil ich hoffe, dass ich am Ende dann vielleicht den größten Anteil erbe, dann ist es eher keine Kunst, obwohl es vielleicht dieselbe Handlung ist und der es bekommt, vielleicht dieselbe Behandlung hat und es vielleicht gar nicht mehr merkt am Ende. Aber es geht um die innere Haltung, die man hat. Und das finde ich ganz wichtig. Und wenn diese innere Haltung auf Verbindung in irgendeiner Art und Weise beruht, mit mir selbst, mit den Figuren, die ich habe, mit den Menschen, die diese Geschichten am Ende lesen sollen, dann kann es gut werden.
Man könnte jetzt natürlich noch einen Schritt tiefer gehen und könnte sagen, ist alles, was wir tun, ob wir jetzt ein Buch schreiben und Anerkennung suchen oder Geld verdienen wollen oder uns selbst verwirklichen wollen oder um uns einen kranken Angehörigen kümmern wollen, weil wir vielleicht uns damit selbst besser fühlen. Das könnte man ja auch alles unter Egoismus irgendwo verbuchen. Weil es eigentlich, man tut es eigentlich ja nur für sich selbst.
Weil wir von Gefühlen regiert sind. Also alles, was wir tun, löst ja was in uns aus. Und das wollen wir dann entweder mehr oder wir wollen es dann gar nicht mehr. Und so ist der Mensch aber gemacht. Also deswegen, das ist eine sehr philosophische Diskussion tatsächlich. Gibt es sowas wie echten Altruismus oder ist es nicht am Ende Egoismus für jeden Einzelnen oder so? Aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm. Also selbst wenn es Egoismus ist, solange das dann am Ende ein gutes Outcome hat, eine Win-Win-Situation ist sozusagen, warum nicht?
Ich habe mir gedacht, weil jetzt das Wort Kunst auch so oft genutzt wurde, entscheidet man selbst eigentlich immer, dass man Kunst macht oder macht man als Künstler einfach sein Ding und andere bewerten das dann als Kunst?
Kunst ist keine Entscheidung, Kunst ist eine Sachlage. Entweder es ist Kunst oder es ist keine Kunst.
Alter.
Und das ist halt dieses Ding, das geht nur aus der Haltung heraus. Ich meine, klar, aber vielleicht braucht es auch gar keine Entscheidung. Vielleicht ist einfach der Effekt, den du dann hast, relevant. Also wieso sollte ich denn jetzt entscheiden, ob irgendwas Kunst ist oder nicht? Was bringt mir das denn? Ich fühle doch, was ich fühle.
Ja, nee, ich kann da nichts dazu sagen. Ich kann nur bestätigend nicken zu dem, was ihr gesagt habt. Passt. Maxi, mach den nächsten Punkt.
Ja, Kunst und Handwerk stehen sich immer so gegenüber. Ne? Wir AutorInnen kennen das. Das ist immer so, mein Buch ist Herzblut und Handwerk. Das kennt die Kreativität und so weiter und so weiter. Wir kennen die Sprüche. Aber wie ist das denn? Wie geht denn diese Selbstfindung mit Schreibhandwerk einher? Weil du hast ja gesagt, du setzt dich hin und du schreibst einfach. Und jetzt ist es ja so, du bist eine Autorin, die ist fortgeschritten. Du hast schon mehrere Bücher geschrieben und du hast dafür jetzt, du hast Erfahrung mit dem Schreiben. So. Aber wie geht es dann mit dem Handwerk einher? Weil das muss ja, Handwerk hat ja auch seine Daseinsberechtigung, damit man Geschichten an Leute herantragen kann, damit auch die eigene Idee, die eigene Vision andere erreicht. Wie geht das? Muss ich erstmal, oder bist du der Meinung, man muss erstmal in die Schule gehen und das Handwerk lernen, um dann wirklich mit sehr viel Selbstexpression Bücher schreiben zu können? Oder ist das was man on the fly lernt? Oder?
Ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir als Gesellschaft verlernt haben, darauf zu vertrauen, dass man sich die Fähigkeiten aneignet, die man braucht. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, das ist ja dieses Konzept auch von diesem selbstgesteuerten Lernen bei Kindern. Weil wenn ich jetzt total fasziniert bin von den Sternen, dann fange ich erstmal als Kind an, Leute zu fragen. Wenn ich aber jetzt in meinem Umfeld dann langsam darauf komme, so, ach, jetzt habe ich hier alles ausgeschöpft, alle Ressourcen, die da sind, jetzt müsste ich vielleicht mal ein Buch lesen, weil da sind noch mehr Informationen, dann muss ich mir das Lesen beibringen oder dann muss ich jemanden finden, der mir das Lesen beibringt, damit ich diese Information haben kann. Und dann mache ich das total gerne. Und so habe ich es tatsächlich auch erlebt, weil ich habe ja aus einem Traum heraus angefangen zu schreiben, innerhalb von 3 Wochen manisch dieses erste Manuskript runtergeschrieben. Und dann habe ich das Leuten zu lesen gegeben und die sagten mir dann noch so, ja, hier ist ein bisschen langweilig und weiß ich nicht. Also ich hatte das Glück, auch Leute zu haben, die dann wirklich echt Feedback gegeben haben. Und dann habe ich überlegt, ah, okay, da ist es also zu lang. Aber wie kann ich denn jetzt machen, dass ich diese Szene, dass das spannend ist? Und dann habe ich gegoogelt, wie baue ich eine Szene auf? Und dann habe ich mich da eingelesen. Und, ah, okay, und so und ah. Und dann habe ich das ausprobiert und dann wieder jemandem zu lesen gegeben, etc. pp. Also so, dass ich ich kam an meine Grenzen und ich hatte einfach Spaß daran zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt besser machen? Und dann kam das ganz natürlich. Und das kann man sicherlich abkürzen, indem man das vielleicht vorher lernt, je nachdem auch, was für ein Lerntyp man ist und wie auch das Ziel ist dahinter. Aber ich glaube schon, dass man den Ehrgeiz hat, einfach das beste Produkt oder die beste Geschichte oder die beste Kunst abzugeben, die man kann, wenn man denn wirklich eben mit einer gewissen Liebe, das heißt jetzt auch nicht immer, dass es die große Berufung, die große Liebe oder so ist, sondern einfach mit einem positiven, verbindenden Gefühl. Schluss.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, mach einfach weiter. Deswegen habe ich jetzt nichts gesagt und nicht reagiert.
Alles gut. Und dass man eben, wenn man wirklich aus einem Sog heraus das tut, dann wird sich das auf die eine oder andere Weise ergeben. Wenn man jetzt natürlich hingeht und sagt, oh, ich will nur möglichst viel Geld verdienen, ich kloppe jetzt irgendwas in ChatGPT runter und mache mir ein Cover von der Vorlage in Canva und dann werde ich 500 Euro pro Monat damit verdienen, passiv, dann wird man das eher nicht machen. Das ist dann aber auch eher kein Sog, sondern das ist dann eher ein Druck, ah, ich brauche Geld oder ich brauche Prestige oder Also das ist dann wieder diese innere Haltung. Und ich glaube, jeder, der ehrlich daran geht und sagt, ich fühle mich hier gerade hingezogen zu einem Thema, der wird sich das nach und nach drauf schaffen, auf die Art und Weise, wie es für ihn am besten ist.
Ich bin der Meinung, dass wenn man wirklich gute Bücher schreiben möchte, dann muss man sich auf die eine Art oder die andere Art mit Schreibhandwerk beschäftigen, weil Schreiben an und für sich ist sehr abstrakt. Ja, das kommt aus uns raus und wir schreiben das einfach nieder. Aber ich glaube schon, dass man bessere Bücher schreibt, wenn man den Prozess dahinter, also wirklich den Prozess des von innen nach außen kehren, sondern das Prozess des Schreibens versteht, dass man bessere Bücher schreiben kann. Und wir haben in unserer Schreibgruppe eine Lektorin, hallo Nika, und die hatte immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen damit fremdelt, dass andere irgendwie voll die guten Sachen machen, so wie Martin eben das vorhin auch gesagt hat. Und sie das aber bei sich nicht erkannt hat. Und was ich allerdings glaube, ist, dass wenn wir uns dieses Handwerk so ein bisschen draufgeschaffen haben, und mit draufgeschaffen meine ich jetzt nicht in die Schule setzen und lernen, sondern halt einfach durch Lesen, passives Lernen, durch YouTube, durch Schreibratgeber, was auch immer, dass man das intuitiv macht. Also ich merke das bei mir, ich schreibe jetzt keine Outline und am Ende von Akt 2, dann brauche ich noch einen Twist und so weiter, das mache ich nicht. Sondern das sind einfach Sachen, die sind in mir drin, die sind intuitiv geworden, weil ich die Erfahrung habe, zu wissen, wann was passieren muss. Und ich glaube, je mehr wir passiv wissen und je mehr wir wissen, diese Schreibregeln vielleicht auch zu brechen, desto mehr intuitiv tun wir das und desto besser kommt diese Vision auch bei anderen an. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die haben 20 Bücher geschrieben und sie sind kein Deut besser geworden, weil sie vielleicht nicht diesen Drang haben, von sich innen heraus besser zu werden oder sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, dass, wenn man sich damit beschäftigt, dass am Ende immer, in Anführungszeichen, die bessere Kunst rauskommt.
Ich freestyle jetzt mal einen Vergleich. Und zwar kann man das Schreiben ja vielleicht so vergleichen oder das Schreibwerk, Handwerk ja lernen, um seine Bücher anders zu machen. Und zwar, wenn man ein Bild aufhängen möchte, dann kann man das Bild ohne Rahmen hernehmen und gegen die Wand drücken, solange bis es hoffentlich irgendwie kleben bleibt, aber es wird nicht funktionieren. Ja, genau. Also muss man überlegen, okay, wie kriege ich dieses Bild jetzt schöner an die Wand? Und dann, ich tue es in den Rahmen. Und dann kann man es natürlich immer noch hindrücken mit Spucke und dann wird es aber immer noch nicht funktionieren. Dann, welches Werkzeug kann ich hernehmen? Hammer und Nagel. Und dann hängt es an der Wand und ist im ersten Moment vielleicht schön und reicht einem auch. Aber dann fällt einem auf, der Rahmen ist 1000-mal breiter als das Bild. Und wie könnte ich das schöner machen? Und dann kann man sich überlegen, okay, vielleicht passt ja dieser Rahmen besser und lässt mein Bild besser wirken. Oder vielleicht, keine Ahnung, macht man es doch irgendwie anders. Das heißt, man fängt an, sich damit auseinanderzusetzen, wie man sein Bild, also seine Schreibe, besser hervorheben kann. Ne? Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, sich zu überlegen. Vielleicht ist das mit dem Schreibhandwerk doch kein Korsett, sondern ein Schlüssel zu einer Tür, die vieles anders oder besser vielleicht macht.
Leichter macht. Ich finde, das lässt sich eigentlich immer ganz gut mit dem Kochen vergleichen. Also du kannst dich hinstellen und kannst kochen nach einem Rezept, aber sobald du Kochen so ein bisschen verstanden hast und Erfahrung gesammelt hast vor allem und weißt, wie was zusammenpasst, also keine Ahnung, salziges Karamell, da kam ja auch irgendwann mal jemand drauf, weil man festgestellt, süße Sachen werden noch geiler, wenn man da eine Prise Salz reingibt. Und das sind solche Sachen, das sind solche Erfahrungen, die schafft man sich drauf und dann kann man auch auf einmal, dann brauchst du beim Kochen kein Rezept mehr, weil du genau weißt, ah ja, X und Y passt zusammen, ich brauche ungefähr so viel Salz, ich brauche ungefähr so viel Pfeffer, vielleicht brauche ich noch ein bisschen Muskatnuss, was weiß ich. Du kannst dann einfach Sachen viel besser freestylen und dann kommt es auch nicht mehr drauf an, dass du irgendwelche Regeln beachtest, weil du das einfach weißt, weil du diese Erfahrung drauf geschafft hast. Also ist, wird, wie soll ich sagen, Handwerk irgendwann zur Erfahrung, was sich zusammen mit der Selbstreflexion verbindet und dann zu einer guten Geschichte wird.
Dieses Bild würde ich gerne mal ausdiskutieren, weil ich finde, es ist zu komplex für das, für das Schreiben und das Handwerk, weil beim Kochen, also wir gehen jetzt davon aus, sozusagen, manche schreiben und dabei schütten sie quasi nur Wasser in den Topf und sagen, okay, ich habe jetzt gekocht. Beim Bildaufhängen ist es ja so, du hast wirklich nur zwei Komponenten. Aber beim Kochen musst du ja schon irgendwie wissen, ah ja, ich muss den Herd anmachen, Wasser allein ist kein Gericht. Das und das kann ich kombinieren. Ich finde, das ist schon ein bisschen ein komplexeres Bild.
Naja, aber du könntest jetzt auch sagen, nur weil ich ein Wort geschrieben habe, ist es ja noch keine Geschichte. Aber das sind ja so, wie soll ich sagen, Sachen, die man als Kind lernt. Ne? So von wegen, du musst einen Satz schreiben, der einen Sinn ergibt und dann führt er eins zum anderen. Das ist beim Kochen ja auch so. Mutti oder Vati mit ja sagen, ne, wenn du jetzt Wasser in den Topf geschüttet hast, das ist noch keine Suppe. Du brauchst schon noch ein bisschen was mehr dazu. Ich glaube schon, dass das so Sachen sind. Also diese wirklich diese Grund-Basics, die kriegt man wahrscheinlich irgendwie in der Schule oder von anderen oder selbst mit so. Aber halt dann alles, was dann weitergeht, sowohl beim Schreiben als auch beim Kochen, als auch wahrscheinlich bei jeglicher Art von Kunst, das muss man halt irgendwie selbst erfahren. So praktisch.
So kann ich damit leben. Ja.
Ja, und aber da finde ich, dann sieht man auch daran, dass es eben auf das Feedback irgendwie ankommt, weil ich kann natürlich dann irgendwie meine Wassersuppe kochen und die selber essen und gut finden und dann denken halt, ich bin voll der gute Koch. Aber wenn ich jetzt für jemand anderen koche, dann wird der mir das dann wahrscheinlich eher um die Ohren hauen, wenn er dann am dritten Tag wieder nur Wassersuppe kriegt. und deswegen kann man sich, glaube ich, gut verbessern. Und auch in die Selbstreflexion gehen, wenn man dann jemanden hat, der auch von außen dann nochmal Rückmeldung gibt und sagt, naja, vielleicht gibt's ja auch noch was anderes als Wassergeschmack.
Die Buchbubble sitzt gerade verärgert in ihrer Ecke.
Was sagt ihr, ist man dann durch die Spiritualität und die Gedanken, die wir jetzt alle hervorgerufen haben, ist man dadurch kreativer? Maxi, fang an.
Ich habe jetzt auf die Fanny gucken gehofft, dass sie den Mund aufmacht und was
also,
sagt.
Also ich hätte tatsächlich den Gedanken dazu.
Ja.
Da muss ich aber ein bisschen weiter ausholen, was ich aber auch so in diesem Jahr so gelernt habe. Weil ich habe ja schon angedeutet, wie gesagt, ich war in Therapie, auch sehr eng am Anfang und habe viel über mich gelernt und habe viel über meine Gefühle gelernt. Und ich war auch schon immer ein spiritueller Mensch und kann mir das auch inzwischen mehr erlauben, weil es wird ja auch immer so ein bisschen komisch angeguckt, wenn man halt sagt, man ist auf irgendeine Art und Weise spirituell. Und aber was ich auf dieser Reise so gemerkt habe, ist, dass spirituelle Praktiken, und das ist jetzt nur meine Meinung, ich kenne keine Wissenschaft dazu, ich will da auch keine endgültige Aussage machen, aber ich bin der Meinung, dass spirituelle Praktiken, sprich Beten, Meditation, Yoga, Chanten, Worshipen, was auch immer, also über alle Religionen hinweg, über alle Richtungen, über alle Strömungen hinweg, sind spirituelle Praktiken, sind Psychologie-Werkzeuge. Und ich glaube nämlich, dass sich dann auch Religionen sowas angeeignet haben, Religion und aber auch weltliche Organisationen, um teilweise zu manipulieren, teilweise aber vielleicht auch einfach der Gemeinschaft weiterzuhelfen in dem Fall. Also da gibt viele Beweggründe. Ein gutes Beispiel dafür ist irgendwie, es gibt ja diese Position, diese Yoga-Position des Kindes, also ich weiß jetzt nicht genau, wie dieses Asana heißt, aber wo man auf seinen Knien liegt und mit der Stirn auf der Erde. Und das dient zur Erdung, das dient zur mit sich selbst in Kontakt kommen, zur Beruhigung. Das ist aber auch eine Position, die man zum Beispiel früher gegenüber Königin eingenommen hat, als Ehrerbietung. Aber dann hat man in dem Moment dann vielleicht gemerkt, so, oh, ich fühle mich plötzlich sicherer, weil ich den hier anbiete. Also hat man das dann genutzt, dass man diese Sache vielleicht auch Unterbewusstsein als Ehrerbietung haben wollte um dann auch solche Gefühle für sich selbst und mit dem Halo-Effekt auf sich selbst zu projizieren. Also halten wir fest, spirituelle Praktiken wecken Gefühle oder zumindest lassen sie uns die Gefühle, die wir haben, fühlen. Und ich glaube, man braucht Gefühle, um kreativ zu sein. Kreativität ist reines Gefühl. Was man dann mit Handwerk und mit Vernunft und Verstand in eine gewisse Bahn lenken kann, weil ich könnte ja jetzt mit der Kreativität anfangen zu malen, ich könnte mit der Kreativität anfangen, einen Film zu drehen oder zu schreiben. Das sind dann unterschiedliche handwerkliche Richtungen, aber es ist ja immer noch meine Idee, die ich habe. Und deswegen glaube ich, dass man durch die Spiritualität zu seinen Gefühlen kommt und damit seine Kreativität besser fassen und besser ausleben kann. Das war eine große Runde.
Ja.
Ich habe dann den Gedanken dazu, und zwar zu der Asana. Ich habe übrigens zuerst an Happy Baby gedacht, das ich gerne mache.
Das ist andersrum, ne? Auf dem Rücken.
Genau, das ist auf dem Rücken und dann nach oben die Füße greifen. Und zwar wegen dem Niederknien und so, weil man ja dann sozusagen das größere Ganze anspricht, was man dann in der Entität sieht. Und jetzt macht man das ja für sich, also macht man sich ja selbst zum größeren Ganzen. Das heißt, in sich selbst findet man die Antworten und vielleicht die Kunst oder halt, weiß nicht, das Gefühlsleben verarbeitet man. Und irgendwie finde ich, ist das ein sehr schöner Gedanke, dass man sagt, okay, ist quasi ich bin der Boss.
Das ist genau das Ding und das ist, glaube ich, auch genau die größere Wahrheit, die sich mir offenbart hat, die vielleicht andere würden es Erleuchtung nennen, weiß ich nicht, so groß will ich nicht denken, aber darum geht es genau. Bei Religion, bei Organisation, bei Staat, bei Oberhäuptern, bei Sängern und Sängerinnen und Popkultur und allem, wir suchen im Außen etwas, was wir eigentlich im Innen finden müssen. Full-Circle-Moment zum Anfang. Und ich glaube, dieses Wissen steckt in uns drin. Aber genau dieses Wissen ist gefährlich für alle Systeme, die wir gerade haben. Und deswegen wird Spiritualität so runtergemacht und so lächerlich gemacht, weil wenn wir diesen Frieden in uns finden und wenn wir erkennen, dass wir den nur in uns finden können, in uns und der Gemeinschaft, dann brauchen wir diese ganzen Systeme nicht mehr. Dann brauchen wir nicht mal mehr die Demokratie, dann brauchen wir keinen Staat, dann brauchen wir kein Kapitalismus, keine Popkultur, kein Populismus. Und dann würde das alles in sich zusammenfallen. Und deswegen ist Spiritualität saugefährlich, deswegen ist Kunst saugefährlich und deswegen brauchen wir gerade jetzt die Kunst.
Wow, ich wollte auch was zu Kreativität und Selbstreflexion sagen, was in eine völlig andere Richtung geht. Aber wie schlage ich da jetzt die Brücke?
Keine Ahnung.
Ich gebe dir recht, weil es stimmt auch. Das ist jetzt natürlich ein sehr großes Thema für so einen kleinen Podcast. Und ich gebe dir da komplett recht. Und wir könnten sicherlich noch 2, 3, 4, 5 Stunden darüber sprechen. Ich sage jetzt das dazu, was ich sagen will. Ja. Das wirkt dazu sehr klein, aber ich hoffe, es passt trotzdem.
Aber also vielleicht kann ich da die Brücke schlagen, weil das sind jetzt natürlich alles sehr große Worte, aber im Sinne der Selbstwirksamkeit ist es wichtig zu wissen, dass alles fängt ja bei einem selber an. Man muss sich zuerst die Sauerstoffmaske selber aufsetzen und dann guckt man herum, wem man noch helfen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns jetzt auf uns selber besinnen und in uns selber reingucken.
Verdammt. Sehr achtsame Worte, finde ich. Wir haben da übrigens eine Folge zugemacht zur Achtsamkeit. Und jetzt damit, Maxi.
Moment. Zack. Also ich würde auch gerne solche guten Übergänge machen. Also dass die Fanny jetzt auf einmal mit Flugzeug Anweisungen kommt. Also, okay. Mein erster Gedanke zu wie war die Ausgangsfrage, Martin? Wo steht die Kreativität?
Ach, da unten. Spiritualität kreativer.
Genau, macht Spiritualität eigentlich kreativer. Und ich wäre da in eine völlig andere Richtung gegangen und hätte auch jetzt einfach ein Beispiel genannt, das viel, viel kleiner ist. Zum Beispiel, wir schauen gerade die erste Staffel Arcane auf Netflix nochmal, weil die zweite Staffel wird da jetzt peu à peu veröffentlicht. Und ich weiß gar nicht, wann die erste Staffel kam. Moment, ich werde das gerade mal kurz nachgucken, weil mein Gefühl ist, dass das schon ewig lang her ist, aber ich glaube nicht, dass es so ewig her ist. 21. So, und das, Entschuldigung, fickt jetzt gerade ein bisschen mein Hirn, weil ich denke, okay, ich habe die erste Staffel doch, das war vor Corona, habe ich die gesehen, aber 21 ist ja absolut in Corona drin. Und das, worauf ich hinaus will, Wir rewatchen diese erste Staffel gerade und das ist eine wahnsinnig gute Serie. Wahnsinnig gut geschrieben, wahnsinnig gute Charaktere, wahnsinnig gute Story, wahnsinnig gute Kinematografie. Ich habe im Grunde nicht viel auszusetzen, wenn ich da jetzt nicht länger drüber nachdenke. Aber habe mich dann hingesetzt und habe dann überlegt, warum ist mir von dieser ersten Staffel nichts hängen geblieben? Ich gucke die gerade und es gibt so vereinzelte Schlaglichter, die ich mich erinnere, aber an nicht viel in den Zusammenhängen. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Character Arcs und diese Geschichte auch in einem ganz anderen Setting funktionieren würde, weil nichts mit von diesen Charakteren in der Welt passiert, mit der Welt passiert, sondern man könnte die in eine andere Welt setzen und es würde genauso gut funktionieren, mehr oder minder. Und da habe ich aber lang drüber nachgedacht und das ist auch keine Kritik an dieser Geschichte oder Kritik an dem, wie es gemacht ist, weil es ist qualitativ sehr hochwertig, das ist eine Eins mit Sternchen. Aber ich musste es erstmal mit mir selbst ausmachen und drauf kommen, warum ist von dieser Serie, die so gut ist, nichts bei mir hängen geblieben? Und das fängt dann auch bei mir an. Das kann ich der Serie nicht ankreiden, weil das ist halt einfach so, das empfinde ich so, andere empfinden das anders. Aber ich musste erstmal mit mir ausmachen, warum ist das so? Und dieses Kreativsein und sich damit auseinandersetzen, hilft der Kreativität, weil wenn ihr da draußen irgendeine Geschichte habt, irgendein Buch, irgendeinen Film, irgendeine Serie, irgendein Videospiel, völlig egal, irgendwas habt, was ihr total geil findet, setzt euch hin und versucht mal zu überlegen, was euch an dieser Geschichte so reizt. Und das ist dann dieser kreative Kern, der zu eurem Kraftstoff werden kann, damit ihr selbst kreativ werden könnt, weil da irgendwas ist im Kern, was ihr total rausfeiert. Anderes Beispiel, One Piece, und damit haben wir die Quota für diese Folge erfüllt. In One Piece geht es im Kern einfach um Freiheit. Obwohl da so viel drumherum steckt und das alles ganz groß und ganz lang ist, aber der Kern ist Freiheit. Und das ist so ein Thema, das resoniert absolut mit mir. Und deswegen feiere ich das so raus, weil da halt Freiheit auf ihre verschiedenen Art und Weisen ergründet wird. Oder was passiert, wenn Leute eben nicht mehr frei sind. Und da muss man sich einfach hinsetzen und selbst reflektieren und spirituell werden, in Anführungszeichen, um das rauszufinden und dann festzustellen, deswegen ist das so gut. Nicht, weil der Ruffy jedem auf die Fresse haut, sondern weil das eigentlich das Kernthema ist. Warum tut er das? Warum passiert die Geschichte so, wie sie passiert? Und dann kann ich diese Erkenntnis nehmen und kann sie in eine neue Geschichte einweben.
Und da kommen wir auch wieder dem näher, warum halt manche Menschen irgendwas total rausfeiern, was andere total kacke finden oder was total gleichgültig bei denen ist oder so. Weil meistens ist ja kacke finden, da werden wahrscheinlich ähnliche Gefühle angesprochen, nur dass die einen diese Gefühle mögen und die anderen mögen diese Gefühle nicht. Aber gleichgültig sein, da wird dann halt gar nichts angesprochen. Und da habe ich dann gar keine Gefühle dazu und deswegen ist es mir irgendwie egal. Und das ist dann halt einerseits dieses Ding, ja, warum kann denn was geil gemacht sein, aber vielleicht trotzdem nicht das Nonplusultra für einen persönlich sein? Oder wieso kann irgendwas nicht so geil gemacht sein, aber trotzdem das Nonplusultra für mich persönlich sein? Weil es eben um die Gefühle geht, die in meinem Inneren geweckt werden. Und das eigentlich auch das Einzige ist, worauf ich als Mensch reagiere. Also die Gefühle, die in mir geweckt werden. Ob ich nur mit anderen Menschen rede oder mich mit Geschichten beschäftige oder so. Es geht immer darum, was löst das in mir aus? Wie fühle ich mich dabei? Und deswegen kann man Handwerk hin oder her. Also alles, was Sie gesagt haben, behält seine Gültigkeit, weil das ist halt so. Aber im Endeffekt geht's um Gefühle und den Geist, der in einer Sache steckt. Und da kann man dann eben das schön nutzen als Werkzeug. Dafür ist die Kunst ja dann auch wieder da, als Werkzeug für die eigene Selbstreflexion und um dann eher näher zu... Warum löst denn das jetzt gerade in mir aus, was es auslöst? Was ist denn jetzt da los? Und gerade wenn es halt solche großen, schönen Sachen sind wie Kunst, dann habe ich auch mehr Lust, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen geht es dann auch andersrum, dass, glaube ich, die Kunst und die Geschichten auch machen, dass man vielleicht spiritueller werden kann oder psychologischer, selbstreflektierter werden kann.
Das hast du gut gesagt. Ich habe da jetzt gerade drüber nachgedacht, bevor der Martin jetzt sich entmutet. Ich habe auch keine Geschichte auf dieser Welt, hat mich so oft zum Heulen gebracht wie One Piece. Und da habe ich auch ganz oft drüber nachgedacht, warum steigen in mir denn jetzt gerade die Tränen auf? Natürlich nicht in dem Moment, weil ich es gerade gelebt habe, aber danach habe ich überlegt, warum ist es denn so? Und habe das dann ergründet. Und das finde ich für mich total spannend, weil ich dadurch eine Erkenntnis ziehen kann, die ich wieder für das Schreibhandwerk nutzen kann und für meine eigenen Bücher. Aber da darf man sich dann auch nicht viel schämen. Dann hocke ich halt auf der Couch und bin dann am Heulen und die Eva hockt nebendran und denkt sich, mein Gott, warum hat er jetzt schon wieder Tränen in den Augen? Das sind doch nur Comicfiguren. Aber das ist eben genau das. Diese Menschlichkeit kann in allem Möglichen stecken. Die steckt in einem Song. Der Song muss vielleicht gar nicht mal einen Text haben und man wird halt halt trotzdem emotional ergriffen. Und ich glaube, das Problem heutzutage ist, dass viele Leute damit nicht umgehen können, mit diesen Gefühlen, die dann aufkommen. Also warum heul ich denn jetzt, weil Jimbei bei Big Mom aus der Piratenbande austritt? Das haben wir übrigens in der Gute Szene, Schlechte Szene eruiert, falls ihr es nachhören wollt. Warum heul ich denn? Warum finde ich denn das jetzt so absolut obergeil? Oder warum heul ich denn jetzt, keine Ahnung, wenn ein Geschwindigkeitswechsel in einem Song kommt? Warum habe ich da eine Gänsehaut? Das muss man halt irgendwie ergründen und verstehen und muss da auch reinfühlen. Das habe ich von der Fanny gelernt. Man muss da reinfühlen, um das zu verstehen und nicht das zur Seite schieben und sagen, ah, nee, die Gefühle sind komisch, auch wenn die Gefühle vielleicht manchmal negativ sein können.
Unangenehm. Es gibt keine
Negativen. Unangenehm.
Auch was, was ich in der Therapie gelernt habe. Aber das ist genau das, sorry Martin, das ist genau dieses Ding, weswegen dann eben auch manche Sachen vielleicht nicht zünden, obwohl sie gut sind, weil wir halt beigebracht kriegen, sehr viel, dass große Gefühle, dass unsere Umgebung große Gefühle von uns nicht aushalten kann. Und dann lernen wir meistens auch, sie selber nicht auszuhalten. Und das ist auch ein ganz großes Thema bei meiner Therapiereise. Und auch ein ganz großer Entspannungsfaktor bei mir, dass ich jetzt sage, es ist okay, wenn ich diese großen, auch unangenehmen Gefühle habe. Es ist völlig okay. Geh in deine Angst rein, fühl sie. Und dann ist schon mal die Hälfte dieses unangenehmen Gefühls ist schon mal wieder weg, weil dieser Widerstand weg ist. Und auch das, glaube ich, können Geschichten schaffen, dass wir dann schaffen, uns an diese Gefühle in uns anzunähern, weil noch eine gewisse Distanz da ist. Weil es sind ja gerade nicht meine Gefühle, sondern es ist ja eine Figur in dieser fiktionalen Welt. Und da können eben Geschichten auch helfen, wieder näher an mich selber zu kommen.
Das hast du vorhin schon angeschnitten, Fanny. Und zwar hast du gesagt, bei dir ist ein Lektorat bei den Büchern unabdingbar, weil die Sachen, die aus deinem Kopf kommen, für dich völlig logisch sind oder die Gefühle völlig logisch sind, aber für andere nicht. Und da stellt sich mir die Frage, wie verpackt man denn eigentlich diese Erkenntnisse, die man während des Schreibens der Geschichten oder mit sich selbst oder wann auch immer hat, wie verpackt man die, damit LeserInnen die auch aufschnappen können, damit die eben nicht nur für einen selbst wahr sind, sondern auch andere die erkennen können?
Das ist die Frage, die ich mir wahrscheinlich bis zum Ende meines Künstlerdaseins stellen werde, weil das ist natürlich immer der Gamble, den man hat als Künstler. Wie deutlich muss ich werden? Wann ist es zu deutlich? Wann ist es zu aufdoktriniert? Muss nicht jeder am Ende selbst seine Erkenntnisse herausziehen, weil du kannst nicht steuern, was Leute in deinem Werk sehen. Denk an Tolkien. Der hat welche der untoxischsten männlichen Protagonisten geschrieben, die es gibt. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die das missbrauchen für Männlichkeitspropaganda und sowas, sei Aragorn, und dann aber gar nicht verstehen, was hinter Aragorn eigentlich alles steckt und was für ein softer, weicher Charakter das eigentlich ist und was ihn gerade männlich macht, aber in deren Augen halt natürlich nicht. Und so, die sehen halt nur den schwerzückenden König dann dahinter. Also das ist, also ich glaube, jetzt aus meiner Sicht könnte man Tolkien nicht falscher verstehen, aber für sie ist es halt stimmig in ihrem Weltbild und so. Und deswegen, du kannst nicht steuern, was Menschen in deinem Werk sehen. Man kann nur versuchen, es so ehrlich wie möglich da reinzubringen und dann eben noch diese ganzen Werkzeuge, die man hat, zu nutzen, weil man ja weiß, wie menschliche Gehirne funktionieren. So im Allgemeinen. Aber im Einzelnen kannst du es nicht steuern. Und dann eben die zweite Meinung oder vielleicht auch noch eine dritte Meinung, damit man noch ein paar mehr Gehirne und ein paar mehr Erfahrungshorizonte hat, damit man eben sicher sein kann, ah, okay, jetzt haben drei Leute gesagt, an der Stelle funktioniert's nicht, also muss ich da vielleicht nochmal rangucken, wie ich das nochmal anders verpacken kann.
Womit man sich mit sich selbst im Reinen sein muss, damit man das eben auch tut und nicht sagt, ah, die haben doch alle Unrecht.
Ja, genau.
Ich finde, in dieser Folge wurde wahnsinnig viel Schlaues und ultra viel Erwachsenes gesagt. Das muss man erstmal verarbeiten. Und deswegen können wir, denke ich, nicht einfach so rausgehen, weil es wurde wirklich viel gesagt, viel, was man erstmal irgendwie mit sich ausmachen muss, mit dem man sich beschäftigen kann. Und deswegen fände ich es wichtig, wenn wir da jetzt versuchen, irgendwie ein Fazit zu ergründen, auch wenn es ja nicht wirklich ein Fazit gibt, weil wir haben ja nirgendwo hingearbeitet, sondern wir haben einfach viel besprochen. Ich könnte es nicht spontan, aber wenn euch irgendwie Worte einfallen, wie lasst Spiritualität zu beim Schreiben, Weil es halt gut ist für euch, für eure Geschichte und am Ende auch für die LeserInnen. Dann habt ihr jetzt die Chance, das rauszuhauen. Und wenn ihr fertig seid, habe ich vielleicht auch noch mal was Schlaues.
Ich würde das tatsächlich der Fanny überlassen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob du das jetzt rausschneiden willst mit dem Fazit oder ob du das drin lassen willst.
Nee, das bleibt jetzt drinnen. Wenn wir kein Fazit haben, dann wissen das die Leute jetzt auch. Ja. Vielleicht ist das ja auch der Konsens, dass man kein Fazit schließen kann.
Oder dass jeder ein Fazit für sich selbst schließen muss. Ich würde trotzdem diese letzten Worte, abgesehen jetzt von der Verabschiedung und dann kommt ja noch Anekdote und so weiter, trotzdem der Fanny überlassen, weil A, ist sie der Gast, B, hat sie sich wahrscheinlich von uns allen am meisten mit sich selbst beschäftigt und C, steckt sie von uns allen auch am meisten wahrscheinlich in dem Thema in irgendeiner Art und Weise drin, auch wenn wir jetzt, ich will jetzt mal behaupten, wir haben auch recht kluge Sachen gesagt, aber ich glaube, die Fanny würde von uns dreien da die besten letzten Worte finden.
Okay, also zusammengefasst, Maxe macht es sich leicht und gibt das Wort weiter an Fanny.
Ja, also das, ich glaube schon, dass es kein allgemeingültiges Fazit gibt, weil es halt so eine hochindividuelle Sache ist. Man kann niemandem sagen, du musst jetzt spirituell sein, du musst an jenes und das glauben. Das funktioniert einfach nicht. Das haben wir die letzten hunderttausenden Jahre gesehen. Es funktioniert einfach nicht. Aber ich glaube, was der Kern von allem ist und was auch die Lösung für, ich bleibe jetzt mal groß, alle unsere Probleme, die wir momentan haben, ist, lerne dich selbst auszuhalten. Mit allem, was da kommt. Und das Schreiben ist ein wahnsinnig, wahnsinnig powervolles, machtvolles Tool dafür, um sich selber zu sehen, wie man ist. Ob man nun schreibt, um es zu veröffentlichen oder nicht, das ist völlig irrelevant. Aber erstmal sich selber mit Geschichten zu beschäftigen, ist ein wahnsinnig machtvolles Tool, um sich selber kennenzulernen und zu lernen, sich selber auszuhalten.
Scheiße, Mann. Ich wollte gerade sagen, ich war auch gedacht, wenn sie jetzt ein Fazit gesagt hat, dann werde ich immer sagen, sag doch nochmal, was die ZuhörerInnen jetzt dann so machen könnten. Ne, aber das hast du gerade getan. Also, ja.
Gedanken also übertragen. Amen.
Ja. Amen.
Schön. Wenn ihr euch jetzt sagtet, wow, wer ist das? Warum sagt sie so viele schlaue Sachen und wie kann man sie besser kennenlernen? Fanny, wo findet man dich überall? Wo findet man deine Bücher wie Dead Fucking Bad oder Die Farbe der Vernunft? Oder andere, gib uns alle deine digitalen Adressen.
Ich bin unterwegs, also erstmal fannyremus.de, das ist aber auch nicht wahnsinnig aktuell. Ich bin in letzter Zeit, was Kommunikation angeht, ein bisschen. Ich bin gerade in einer Phase, wo ich mehr in mich gekehrt bin und deswegen nicht so viel sende. Aber ansonsten Instagram, TikTok unter meinem Namen, könnt mich googeln, dann findet ihr Dinge. Und auf allen Verkaufsplattformen, die es so gibt, gibt es auch meine Bücher. Die sind ja alle untereinander aufgelistet, dann wenn man meinen Namen eingibt. Wer mich finden möchte, der findet mich. Gibt bestimmt auch was in den Shownotes. Und ich bin auch immer voll offen dafür, angeschrieben zu werden. Also wie gesagt, ich bin gerade nicht sehr mitteilungsbedürftig, aber ich liebe es trotzdem, über meine Bücher und über Spiritualität und über Psychologie zu sprechen und so. Also scheut euch nicht davor, mich anzusprechen und da ins Gespräch zu gehen. Es geht nämlich um die Verbindung am Ende.
Scheut euch auch nicht davor, uns Feedback zu geben. Lull findet ihr da, wo ihr Lull gerade hört, auch auf Instagram und auch auf TikTok. Wir freuen uns über Sterne, über Gespräche. Was sagt ihr zu dem Thema? Schreibt es uns in die Kommentarspalte eures Vertrauens. Und ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Folge und wünschen euch jetzt noch mehr Spaß beim Schreiben als sonst. Maxi, wann kommt die nächste Folge?
Nächste Folge kommt kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember. Und da sprechen wir drüber. Das wird wieder so eine, ich nenne sie jetzt mal so eine Leuchtturmfolge. Da sprechen wir drüber, wie entsteht eigentlich ein Buch? Welchen Weg muss man gehen vom Schreiben, bis es in den Regalen steht? Und da werden wir ein bisschen tiefer reingehen. Und wenn ihr Autorin sein wollt oder euch überlegt habt zu schreiben, dann ist das eine Folge, die ihr auf dem Schirm haben solltet.
Für die Jahresvorsätze, ne? Wenn man mal ein Buch rausbringen möchte, das perfekte Handbuch. Wir hören uns dann bei der Folge. Ciao.
Tschüssi.
Ciao.
Wir sprechen über die Band Die Ärzte. Sagt jeder einmal kurz seine Meinung zu, weil ich habe da nämlich auf TikTok ein was Kurioses erlebt. Und zwar kriege ich immer mehr Reels von Ärztekonzerten eingespielt. Und in den Kommentaren finden sich immer mehr Leute, die sagen, die Ärzte waren früher voll cool, aber heute sind die mir zu politisch.
Was?
Ja, genau, so habe ich auch geschaut.
Hä?
Was?
Und dann gibt es auch immer so AfDler, die so unterschreiben, früher war das eine richtig coole Band und heute schießen die nur noch gegen rechts, wo ich mir denke...
Das beste Beispiel für das, was ich eben sagte, du kannst nicht steuern, was Leute aus deiner Musik mitnehmen.
Aber du kannst doch nicht schreien nach Liebe hören und dir denken, ey, die schießen jetzt gegen links, die schießen gegen Meister Propper. Ja,
ja, also die Ärzte waren mein erstes Konzert, das weiß ich noch, das war 2004, glaube ich, da war ich 15. Nee, waren die mein erstes Konzert? Entweder die oder Sonata Arctica, ist wurscht. Und die Konzerte von denen sind voll geil und ich fand die Musik schon immer gut, weil die eben nicht diesen... Das war deutsche Musik, die nicht cringe war, in lack of a better term. Weil die immer irgendwas in ihren Texten drin haben, wo du drüber nachdenken kannst, wenn du es denn willst. Die können auch total albern sein. Und das macht auch Spaß. Sie sind vor allem bei ihren Auftritten total albern, was auch viel Spaß macht. Aber man kann viel da drin sehen. Aber nicht, dass die auf einmal gegen rechts schießen, weil ich meine, die haben, das ist eine fucking Punkband.
Ja.
Das ist die, hä? Also, sie waren mal eine Punkband, aber.
Ja, aber das war ja schon immer sehr eindeutig. Weiß ich nicht, wir sind ja gerade schon mittendrin, deswegen. Also Ärzte sind eine der großen Bands meiner Jugend, definitiv, wo ich mich dann auch viel damit beschäftigt habe. Tatsächlich war ich zu diesem albernen Teil, der so rein Playlist-mäßig gar nicht so hingezogen, weil ich halt lieber in meiner Musik ernsthaftere Töne habe. Aber da gibt's ja auch genug, also das ist ja unglaublich vielseitig. Und deswegen konnten wir da auch immer dann auch im Freundeskreis sehr gut bonden und so. Und natürlich kenne ich die lustigen Lieder auch alle. Und dann habe ich sie aber irgendwann aus den Augen verloren und hatte auch kein Interesse mehr daran, mich groß mit ihnen zu befassen. Auch so die neueren Alben und sowas alles. Ich glaube, ab diesem Jazz-Album war ich raus. Das habe ich irgendwie noch mitgekriegt, aber das war dann nicht so meins. Ja, jetzt
Jazz ist anders,
genau. Das war dann schon, also, aber nicht, weil ich das Album nicht gut fand oder so, sondern weil ich dann an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich dieses Gefühl, was die Ärzte bei mir auslösen, nicht mehr in meinem Leben haben wollte. Also gar nicht, weil die irgendwie waren. Es gibt ja so Bands, die schaffen das, Linkin Park zum Beispiel, die schaffen das, mit jedem Album ein neues Gefühl zu erzeugen und sich dann sozusagen reinzuzecken in mein Leben und immer wieder passend zu dem neuen Abschnitt neue Gefühle aufzumachen. Und jetzt auch gerade wieder mit der neuen Sängerin und sowas alles. Deswegen sind die allgegenwärtig in meinem Leben. Aber bei den Ärzten war es so, die sind sehr immer bei sich geblieben. Und deswegen war es dann für mich so, nee, für mich ist die Phase jetzt vorbei. Ich krieg jetzt auch auf TikTok öfter mal Sachen ausgespielt und finde es dann auch lustig. Aber es ist trotzdem kein Drang da, mich wieder mehr mit denen zu beschäftigen und die wieder in mein Leben reinzuholen.
Mhm. Kennt ihr das Album? Das kennt ihr bestimmt, Planet Punk.
Ja.
Das ist mein most favorite Ärztealbum. Das haben wir früher immer gehört, auf dem Weg nach Polen lief immer Ärzte oder auch Toten Hosen. Und Planet Punk, da sag ich immer, wer Planet Punk kennt, das Album, der kennt mich. Ich finde, so Humor und Persönlichkeit prägend, das war das bei mir ultra. Also Planet Punk ist mein Album. Das feiere ich hart und ich habe jetzt die Ärzte auch schon zweimal live gesehen auf Rock im Park und letztes Jahr, das letzte Mal, und das fand ich ultra geil und das, was die machen, so wie die Massen mitnehmen, auch gegen rechts und wie dann die Leute mitmachen und so, da denkt man kurz, bei Rock im Park, lass mich lügen, 80.000 Leute waren da, die dann Schrei nach Liebe gesungen haben und da dachte ich mir irgendwie so, ja, die Bösen können tun, was sie möchten, aber die kriegen uns nicht und ich finde, das schaffen die voll gut zu erzeugen, dieses Gefühl. Also wenn ich an Ärzte denke, dann denke ich immer sehr positiv an sie, auch wenn ich jetzt die letzten Alben auch nicht mehr so verfolgt habe. Es gibt ja so hier und da ein paar Songs, wie zum Beispiel Thor, hört euch den an, da singt der Farin im Urlaub, dass Chris Hemsworth seinen Körper geklaut hat. Ja, genial. Aber ja, ich finde es schön, dass dann, also, was heißt, ich finde es schön, ich finde es seltsam, was die Leute eben kommentieren bei TikTok, obwohl das ja eine Band, die ja sehr seit jeher offensichtlich ist, wofür die stehen. Und das finde ich sehr schön.
die Leute sollten sich mal mehr mit sich selbst beschäftigen und dann ihre Aussage nochmal reevaluieren.